unabhängig, frei und Diamond Rich. Gehöre auch du zu den Frauen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Anna Russo ist der Frauen-Business-Coach, der dir zeigt, wie du dich selbst verwirklichen kannst. Mit Geschichten und Motivation aus der Business-Welt der Frauen. Herzlich willkommen zum Reveal the Diamond Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Reveal the Diamond Podcast und ich bin super happy, dass ich heute diesen Gast bei mir habe, die liebe Kati Kleff, und da werden ein kleines bisschen Kindheitserinnerungen wieder wach, denn ich kann mich noch zu gut erinnern, als ich mit meinem Papa zusammen immer beim Frühstücken saß und du immer wieder bei Antenne Bayern anmoderiert hast. Ich so, okay. Und dann habe ich sie wieder entdeckt auf Instagram und deswegen bin ich super, super happy, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen, liebe Kati.
Ja, hallo, liebe Anna, und natürlich hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich freue mich total, dass ich hier eingeladen wurde. Ich freue mich.
Oh, absolut. Es ist mir echt eine Ehre. Ja, wie ich schon gesagt habe, Kati Kleff, sie ist seit 24 Jahren bereits bei Antenne Bayern. Also du bist ja wirklich schon Interieur, du gehörst ja schon absolut zur Firma dazu und bist Moderatorin und hast aber jetzt auch eine neue Richtung eingeschlagen, und zwar im Coaching-Bereich das traumasensible Coaching. Und das interessiert mich natürlich brennend. Ich möchte natürlich auch wissen, wie du in deine Karriere mit der Moderation eingestiegen bist, aber natürlich auch die neue Richtung, die du eingeschlagen hast, warum du es gemacht hast. Denn ganz viele Frauen, die auf meinem Podcast dabei sind und zuhören, sind alles Frauen, die mehr vom Leben wollen, die auch keine Angst haben, nach den Sternen zu greifen. Und ich möchte einfach zeigen, was für Möglichkeiten es gibt. Und da bist du natürlich ein absolutes Role Model. Möchte diesmal direkt am Anfang erwähnen, du hast auch deinen eigenen Podcast. Bayern Buddha Happiness, finde ich richtig cool. und da hört ihr auf jeden Fall mal rein. Schaut mal vorbei bei der Kati. Wir werden später in den Shownotes auch noch die Links reinpacken und dann könnt ihr sie finden und natürlich auch auf Social Media folgen. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Wie bist du überhaupt zur Moderation gekommen?
Also, kurze oder lange Antwort, ich mache mal so ein Mittelding. Im Grunde genommen tatsächlich durch Zufall, wobei ich auch kein Mensch bin, der an Zufälle wirklich glaubt, aber in diesem Fall habe ich, nachdem ich mich in der Schule sehr schwer getan habe, weil ich ein Rebell war und es mir immer sehr schwer gefallen ist, mich unterzuordnen, und ich war auch nicht so der Lieblingsschüler aller Lehrer, habe ich ein katastrophales Abitur gemacht und mir war aber relativ schnell klar, ich möchte in die Medien. Und habe mich dann total naiv nach dem Abitur, also es war klar, für ein Journalistikstudium wäre der NC einfach zu niedrig oder beziehungsweise zu hoch gewesen.
Ja.
Es hätte nicht geklappt. Und dann habe ich mich total naiv, weil ich da keine Grenzen im Kopf hatte und mich auch überhaupt nicht auskannte, was gut war, total naiv bei allen möglichen Medien beworben. Also von RTL über Zeitungen, über diverse Radiostationen, habe mich auch an Journalistenschulen beworben. Und dass es dann letztendlich Radio wurde, das war Schicksal, Glück oder Zufall, ich weiß es nicht. Ja. Aber so bin ich 1993, also eigentlich direkt nach meinem Abitur, jetzt kann man schon erahnen, wie alt ich bin, bin ich beim Radio gelandet und habe dort erst in Nordrhein-Westfalen ein Jahr lang so die Basics gelernt und bin dann über meinen damaligen Freund nach München gekommen und hier hängen geblieben. Und dann war ich erst bei einem Münchner Stadtsender, bin dann aber relativ schnell zur Antenne Bayern als Praktikantin, also auch ganz klein angefangen. Und mich dann wirklich über viele, viele Jahre echt hart hochgearbeitet. Also es war
zäh.
Es war kein Jahr. Es war, als zäh habe ich es gar nicht empfunden, weil ich da schon beruflich, privat ist mir das nicht immer so gut gelungen, aber beruflich immer sehr mit dem Flow gehen konnte. Also Ich hatte lange Zeit nicht das Gefühl, dass es zäh ist. Das hat schon ein paar Jahre gedauert. Bei mir kam dieses Gefühl, ich glaube, so nach 7, 8 Jahren, dass ich gedacht habe, jetzt hätte ich gerne irgendwie so Next Level. Mhm, Und dann bin ich zu meinem damaligen Programmdirektor gegangen. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt viel Redaktion gemacht, habe die Morningshow betreut oder auch mal abends moderiert. Mhm. Aber wenn du beim Radio bist, dann möchtest du einfach irgendwann im Tagesprogramm moderieren. Oh, ja. Dann bin ich damals zu meinem Programmdirektor gegangen und habe gesagt, du, ich setze dich hier nicht unter Druck und es ist auch soll keine Erpressung sein, sondern so for your information. Wenn ich bis Ende des Jahres hier keine Perspektive habe, dann muss ich mir was anderes suchen. Mhm. Und der hat reagiert und hat mir dann im Grunde genommen 2000 oder 2001 die Chance gegeben, dann ins Tagesprogramm zu wechseln. Mhm. Und the rest is history, wie man
so schön sagt. Great. Genau, also für dich war es jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ich muss zum Radiosender, du warst auch offen, nee, fürs Fernsehen und Reporterin oder alles, was mit den Medien zu tun hat. Du warst einfach offen dafür und hast dich auf diese Reise eingelassen und wusstest, okay, was auch immer funktioniert, es muss Medien sein.
Ja, ich glaube auch heute im Rückblick eigentlich auf alles, was mir passiert ist. Also gar nicht mal nur beruflich, sondern auch privat. Ich glaube, wie vermutlich du auch, an die große, große Kraft unseres Unterbewusstseins.
Oh ja, ja.
Und dass es mich dann Richtung Radio gezogen hat, ich glaube, das war kein Zufall. Also ich war da schon wirklich gut aufgehoben und bin es bis heute. Also obwohl ich den Beruf so lange schon mache, mache ich ihn immer noch wirklich sehr gerne.
Ja.
Und ich war nicht festgelegt auf Moderation. Ich hatte auch Spaß an der Redaktion. Ich hatte auch Spaß an Nachrichten. Aber das Universum hat schon die richtigen Türen zum richtigen Zeitpunkt geöffnet. Und ich war bereit, durchzugehen. Das muss man auch sagen. Ne? Weil manchmal öffnet sich ja auch eine Tür und dann...
Man wird ja auch oft getestet. Manchmal ist es so, ich glaube, das Universum testet auch, um zu schauen, wie sehr möchtest du das überhaupt? Und dein Reward war einfach, dass du auch die Stelle bekommen hast, weil du hast natürlich dich auf diese Reise auch eingelassen. Und viele sagen, okay, ich möchte zwar die Früchte, aber ich möchte nicht die Arbeit reinstecken und die Samen sehen und warten und pflegen. Und das hast du natürlich anders gemacht und das ist natürlich dein Endresultat. Und ich glaube auch, wenn es Momente gibt, wo die nicht für einen bestimmt sind. Wäre das jetzt kein Thema gewesen, wo du gut drin aufgehoben gewesen wärst, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Man kann es zwar herbeizwingen, aber dann ist es einseitig und das Resultat daraus ist natürlich nicht das Beste. Ich habe das viele, viele Jahre gemacht, weil ich Dinge immer auf Biegen und Brechen wollte. Ich die Dinge erreichen, warum auch immer. Und ich habe aber danach, der Witz an der Sache ist, ich habe die Dinge oft erreicht. Allerdings später dann hatte ich gewisse Konsequenzen, mit denen ich dann leben musste, die weitaus schlimmer waren, die ich wieder ausbaden musste, als hätte ich mich am Anfang wirklich auf die Red Flags gehört, wie man das so schön sagt. Und deswegen, ich glaube da auf jeden Fall dran. Und wenn du sagst, der Beruf macht dir nach wie vor Spaß, deswegen sagt man ja, es ist dann nicht einfach nur ein Beruf, es ist deine Berufung. Und deswegen. Ja.
Also was du sagst, das unterschreibe ich zu 100%. Habe ich zwei schöne Beispiele aus meiner Biografie. Mhm. Das eine ist das Beispiel Fernsehen. Mhm. Ich hatte natürlich in meiner Radiolaufbahn immer wieder Berührungspunkte mit Fernsehen. Ich habe Piloten gedreht, ich war bei Castings von wirklich großen Sendern bis in die letzte Runde. Mhm. Und es war immer wieder sehr vielversprechend und im letzten Moment bekamen die Jobs immer die anderen. Mhm. Obwohl ich wusste, ich war da echt gut drin. Also ich hatte kein Problem mit der Kamera und wir Radioleute sind es auch gewohnt, ich sag jetzt mal, einfach loszuquasseln, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir brauchen keinen Prompter. Und es hat nie geklappt. Und es gab, das war so rund um 2009, 2010, 2011, da war ich für ZDF für eine echt große Sache im Gespräch und ich war bei Vox für eine große Sache im Gespräch und dann erst für Sat.1, das ging dann zu RTL, das wurde auch nichts und ich war wahnsinnig frustriert. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil es für mich irgendwie so vom Gehirn her war das so die logische Konsequenz? Naja, jetzt hast du, keine Ahnung, 15 Jahre Radio gemacht, jetzt musst du ja praktisch zum Fernsehen. Mhm. Und heute weiß ich, dass ich im Fernsehen untergegangen wäre, mhm. weil ich, also es ist ja, durch Social Media ist ja Anonymität mittlerweile auch ein sehr aufgeweichter Begriff geworden, ja. aber ich schätze die Anonymität des Radios schon sehr. Mhm. Und ich habe viele Freunde, die beim Fernsehen sind, ich habe auch viele Freunde, die Schauspieler sind oder auch Musiker. Und ich weiß heute mit dem, was ich auch über mich weiß, ich bin nicht dafür gemacht. Ich bin nicht dafür gemacht, mhm. Dass man mich im Restaurant fotografiert mhm. oder beobachtet, was ich mache. Ja. Oder ja. dass ich die Yellow Press das Maul darüber zerreißt, mit mhm. wem ich jetzt zusammen bin. Ich hätte diesen ganzen, dieses Shitstorm-Potenzial, es mhm. hätte ich einfach psychisch nicht gut verkraftet.
Ja, ja.
Und deswegen hat das Leben da eine gute Entscheidung für mich getroffen. Das weiß ich aber erst mhm. heute.
Ja.
Und ich mache ja auch Musik seit vielen Jahren.
Ach, klasse.
Und bei der Musik war es das Gleiche.
Welche Richtung von Musik machst du?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich würde mal sagen, so der gemeinsame Nenner ist Pop. Also ich singe in einer Soulband auch. Ich habe auch eigene
Super.
Musik geschrieben.
Nice.
Wollte auch da immer, ich habe immer gedacht, du hast gerade so schön gesagt, der Weg dorthin. Die meisten wollen nur das Ziel, aber
ja.
sie haben keinen Bock auf den Weg.
Genau.
Das trifft bei mir auf die Musik zu.
Mhm.
Also ich wollte dieses Hübsche an diesem Musikbusiness. Mhm. Weißt du, auf einer... mit einer coolen Band, auf einer großen Bühne stehen 10.000 Leute davor, das wollte
ja.
ich. Aber dass das eine jahrelange, harte, mhm. wirklich schmutzige Arbeit ist, nämlich
ja.
in Clubs ich habe vor 7 Leuten gespielt mhm. oder vor 5
mhm.
Und nachts um 3:30 das Equipment abbauen und um dich herum nur Besoffene. So. Das ist die Realität.
Ja, ja.
Und auch da würde ich heute sagen, das war mir einfach zu unkomfortabel. Und deswegen bin ich auch mit dieser Musikkarriere, die dann keine wurde, total in Frieden
mhm.
und genieße jetzt auch das Musikmachen viel mehr, weil
oh, ja.
es eben nicht mehr diesen
du hast nicht diesen Und du hast nicht diesen Druck, dass du nur dieses Projekt hast und wenn das scheitert, dann weißt
genau.
du gar nicht, wie es weitergeht. Und ich glaube, genau in diesen Momenten, wenn du die Sachen nicht mehr ganz so eng siehst, dann kommen die automatisch, wenn sie für dich sind. Und man hat andere Ideen, man ist kreativer, man hat gewisse Gedankengänge, die man nicht hat, wenn man unter Druck und Stress steht. Und deswegen absolut. Und es hat sich ja so viel verändert, gerade in der Music-Szene mit dem ganzen Streaming-Service. Jetzt hast du
ja.
natürlich auch noch Bühnen. Und aber für momentan ist es so einfach, für Menschen Musik zu machen. Ich sehe es hier in L.A., wie viele Rap-Musiker einfach nur ihr Musikvideo mit dem iPhone filmen, auf YouTube hochladen und ihre paar Millionen Streams haben und einen Plattenvertrag mhm. bekommen dadurch. Und das ist natürlich damals ganz anders gewesen und es verändert sich regelmäßig so viel in dem Bereich. Und
ja.
Aber super, dass du das auch hast und vor allem, wenn du beim Radio arbeitest. Wie perfekt.
Ja, total. Also ich finde auch, dass es sich immer die Frage lohnt, wobei ich es im Prozess, glaube ich, schwierig gefunden hätte. Aber jetzt im Nachhinein würde ich das sagen, the need behind the need. Also wenn man glaubt, was unbedingt erreichen zu müssen, dann finde ich, ist es hilfreich, mal ganz ehrlich mit sich selber zu sein und herauszufinden, warum will ich das
ja.
eigentlich? Warum
ja.
glaube ich, das erreichen zu wollen?
Ja.
Und dann kommt man manchmal darauf, dass es vielleicht doch eine alte Prägung ist
mhm.
oder ein Glaubenssatz
mhm.
oder dass man es vielleicht doch den Eltern reich machen möchte oder einfach nur reich, um berühmt zu werden. Und ich glaube, reich und berühmt werden ist ein schwieriger Motor.
Ja.
Also,
absolut. Und vor allem, viele wollen reich und berühmt werden, aber die wollen, wie du schon sagst, nicht von den Paparazzis verfolgt werden und den ganzen
genau.
harten, steinigen Weg auf sich
genau.
nehmen. Und wie
ja.
du gerade so schön gesagt hast, the need behind the need. Oft ist es ja so, wenn man wirklich das Gefühl hat, man braucht etwas, dann hat man ja,
ja
so diesen Drang zu nehmen, aber wenn man etwas wirklich will, wenn man wirklich möchte, dann ist da eine ganz andere Energie dahinter und deswegen verstehe ich absolut, was du meinst in dem Punkt. Super schön.
Ja, wobei ich auch feststelle, dass viele Menschen gar nicht wirklich wissen, was sie wollen. Und ich finde, auch das ist Teil des Prozesses. Mhm. Man darf sich auch die Zeit geben, mal Step by Step herauszufinden, was man will. Und jetzt bin ich natürlich eine Generation älter als du. Und als wir Abitur gemacht haben, da musste man ja mit 19 schon wissen, was man den Rest seines Lebens machen will. Ja. Und das ist ja zum Glück vorbei. Also ich nehme an, du hast auch viele jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Probiert euch aus und macht Fehler und fallt auf die Nase und steht wieder auf.
Also wichtiger Aspekt, Fehler machen, so wichtig, weil alle haben Angst davor, Fehler zu machen. Mhm. Und es ist sowas Schönes. Und jedes Mal, wenn ich wieder irgendwas mache, wo ich mir denke, ah, ich lache mittlerweile drüber, ich sehe das mit Humor und sage, super, habe ich wieder was gelernt. Perfekt, beim nächsten Mal mache ich es anders. Aber da sagst du was. Also ich habe damals mit 16 dann auch meine Lehre angefangen, als Friseurin damals. Und es war für mich aber hart. Ich habe den Job gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe einfach einen Haufen Praktikas gemacht, bis ich dann gedacht habe, okay, Friseurin, das ist ja ganz cool, aber mal schauen, wie lange ich das machen möchte. Aber dieser Druck dahinter, schon in so jungen Jahren zu wissen, was man überhaupt macht für den Rest seines Lebens, so wird es einem zumindest vermittelt, dass man so eine, ja, so einen Stempel draufsetzt, wenn du das einmal lernst, dann machst du das, bis du in die Rente gehst. Und das wird ja auch von den Eltern ganz oft so vermittelt. Deswegen haben ja so viele junge Menschen ein Problem damit, auch ihren Eltern mitzuteilen, wofür sie eigentlich brennen. Weil ich kenne natürlich auch viele meiner damaligen Kolleginnen, die im Bereich Haare, Make-up, was lernen wollten, aber die Eltern kommen einfach aus einem Job, der sehr auf Finanzen fokussiert ist und sagen, du mach lieber eine Banklehre, weil da bist du gut aufgehoben, das ist stabil, das für die Rente und so weiter und so fort. Aber man kann sich nicht wirklich ausleben. Und auf meiner Reise dorthin habe ich auch gesehen, dass es nicht dabei bleiben muss. Man hat ja so viele Möglichkeiten, sich da auszubreiten. Und vor allem, wenn du ein Querdenker bist und die Sachen anders machst wie die anderen in demselben Business, dann kann das dich auch nochmal auf ein ganz anderes Level katapultieren. Und das sieht man jetzt auch bei dir so schön. Du hast dich für den Weg entschieden, Radiomoderatorin zu sein. Und jetzt in der Entwicklung hat sich herausgestellt, dass du dich einfach extrem für das Thema Trauma interessierst und einfach da ein bisschen tiefer gegangen bist und diesen Schmerz oder dieses Interesse in ein Coaching gepackt hast, um anderen Menschen damit zu helfen. Und das finde ich wundervoll.
Mhm. Ja. Super. Ja, war eine Reise. Also ich glaube, dass auch diese Reise, auf der wir uns wahrscheinlich alle befinden, ich glaube nicht, dass die je aufhört. Ich hoffe, dass sie nie aufhört, aber ich glaube nicht, dass die nie aufhört. Es ist immer nur, man strauchelt, man fällt und ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Du hast ja auch echt ein paar ganz schöne Hürden genommen so in deinem Leben, was ich so weiß. Ich bin nicht in bequemen Jahren gewachsen. Mhm. Also ich habe schon ganz schön auch auf die Schnauze bekommen vom Leben, muss ich echt sagen. Ja. Und es mir auch immer wieder geholt, sage ich jetzt mal. Also und des Lebens, es gibt so einen schönen Satz, der heißt, we repeat what we don't repair.
True.
Und das Leben funktioniert einfach nach dem Prinzip, okay, du hast es scheinbar noch nicht kapiert, dann drehst du noch eine Runde. Und diesmal wird es noch ein bisschen unangenehmer.
Ja.
Und das habe ich schon so ein paar Jahre gemacht, muss ich echt sagen. Also gerade so in Bezug aufs Privatleben. Beruf lief immer easy, aber Privatleben, da habe ich ganz schön gehasselt.
Jetzt wissen wir vielleicht auch, woher der Spruch kommt, Glück im Spiel, Pech in der Liebe oder Glück im Job, Pech in der Liebe. Genau. Ja, da hast du absolut was angesprochen. Ja, mich würde jetzt natürlich interessieren, was dich getriggert hat, das Thema Trauma genauer unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht möchtest du erzählen, hattest du ein persönliches Erlebnis, wo du gesagt hast, stopp. Ich nehme jetzt das, was mir am meisten geschadet hat und ich möchte, dass es anderen Leuten nicht so geht und ich möchte diesen Menschen aus der Situation heraushelfen. Das ist ja oft der Grund, warum viele ein Coaching-Business starten. So ist es ja mit mir damals genauso gewesen, mit meinem Make-up-Coaching, mit dem ich erst gestartet habe. Und ganz oft kommen Frauen zu mir ins Mentoring und sagen, hey, ich komme aus dem Büro, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen möchte, ich habe meinen Job verloren oder mir geht mein Boss auf den Keks, ich möchte was machen, aber ich glaube, ich kann gar nichts anderes. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht und dann gehen wir ganz oft in die Tiefe und schauen, wo ist eigentlich das tiefe Problem, und oft wird dann der größte Schmerz in ein Coaching umgewandelt. Und deswegen bin ich ganz gespannt, deine Story zum Thema Trauma zu hören.
Also die Geschichte ist natürlich sehr lang. Ich versuche auch diesmal eine kleine Zusammenfassung zu geben. Selbstverständlich hast du absolut recht, mit auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Und mit Traumatisierungen, die auch in meinem Nervensystem, denn dort werden Trauma abgelegt im Nervensystem, zu tun hatte. Und ich musste oder habe viele, viele Jahre selber Therapie hinter mir und einen langen Weg und immer wieder, ich war dann mal ein Jahr in der Therapie, dann habe ich wieder ein paar Jahre Pause gemacht, bin ich wieder 2 Jahre hin, dann war ich wieder 3 Jahre da. Also alles, ich habe schon eine ganz schöne Reise hinter mir. Und es war auch gut so. Ich finde es ganz gut, dass also in meinem Fall, weil ich auch diese Verschnaufpausen wichtig finde. Also wir leben ja in dieser Zeit der Selbstoptimierung und wir müssen immer alle noch besser werden, ja, wir müssen irgendwas loswerden und so. Aber man muss sich schon auch mitnehmen in seinem eigenen Prozess. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das würde ich an dieser Stelle gerne betonen, dass jeder Mensch total individuell ist. Und es mag Menschen geben, die gehen ein Jahr lang in eine Therapie, und das ist ja in Amerika bei euch immer noch viel gesellschaftsfähiger, als es das hier in Deutschland ist, wobei die Kommunikation darüber wird sehr offen, deswegen mache ich da auch kein Geheimnis draus. Ich finde es Wahnsinn, wir rennen wegen jedem Scheiß zum Arzt, und wenn die Seele leidet, dann
ganz genau.
Darüber dürfen wir aber nicht sprechen.
Ja, also, ganz genau.
Ja, finde ich problematisch. Genau, und im Grunde genommen kam dieser Gedanke, in den Coaching oder dann später in den Therapiebereich zu gehen, eigentlich erst von ganz allein. Es ist ziemlich irre, weil ich habe mich ja mit vielen Speakern und Autoren und etc. in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt. Und egal, ob das Veit Lindau war oder Eckhart Tolle oder es ging immer darum, du musst dein Potenzial finden und was gibst du in diese Welt? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wovon die sprechen. Das hat mich tierisch unter Druck gesetzt und ich wusste es einfach nicht. Und als ich, sag jetzt mal banal, meine Themen wirklich zu einem Abschluss gebracht hatte, wirklich zu einem Abschluss, also wo ich es auch echt gefühlt habe, das war jetzt nicht ein Magic Moment, sondern das war ich bin vor... Jetzt haben wir es März 2021. Ich bin im Sommer 2017 nach 4 Jahren Pause nochmal in die Therapie gegangen, weil ich einen wirklich sehr, sehr, sehr fragwürdigen Menschen in mein Leben gezogen hatte. Und es ging zum Glück nicht so lange. Und als das vorbei war, habe ich mir die alles entscheidende Frage gestellt, nämlich nicht, warum, wie können Menschen so sein? Warum war der so ein Arsch? Und warum war der so doof zu mir? Sondern die einzig für mich entscheidende Frage war, was sagt es über mich aus, dass ich so jemanden gewählt habe? Und da war mir klar, ich muss da nochmal dran an das Thema. Da ist irgendwas noch nicht zu Ende gebracht. Und dann bin ich also nochmal in die Therapie zurück. Und dann war es wirklich, ich würde mal sagen, der große Finalprozess von ungefähr 2 Jahren. Und dann stieß ich durch Zufall auf einen Podcast von der Verena König, die dann auch meine Ausbilderin wurde. Und die beschäftigt sich nur ausschließlich mit Psychotraumatologie. Die ist eine ganz, ganz fantastische Traumatherapeutin. Toll. Und behandelt in ihrem Podcast, kann ich sehr empfehlen, auch nur das Thema Trauma. Und die hat eingeschlagen in meinem Inneren wie eine Bombe. Und dann hatte ich Kontakt zu der aufgenommen. Dann habe ich gesehen, dass die ausbildet. Und dann kann ich dir heute nicht mal mehr sagen, warum. Ich wusste nur mit jeder Faser meines Körpers, das will ich. Es war mir egal. Ich musste da 400 Kilometer für fahren. Hammer. Nicht jedes Mal, wenn die Module waren. Und es hat mich einen Haufen Geld gekostet. Aber ich wusste, das will ich. Und da war immer noch nicht der Gedanke in meinem Kopf, dass ich das vielleicht mal selber mache. Und dieser Prozess kam dann eigentlich erst während der Ausbildung ins Rollen. Mhm. Und dann passierte was, was du auch aus deiner Arbeit kennst und auch, glaube ich, in deinen Podcasts schon öfter behandelt hast. Dann kamen nämlich die inneren Richter und Kritiker, die ganz schön randaliert haben. Mhm. Und ich glaube, die Sätze kennt jeder. Also du glaubst doch nicht, du könntest als Therapeutin arbeiten. Was bildest du dir ein? Mhm. Und wie kommst du bloß auf diese Idee? Mhm. Und bist also diese ganzen inneren Stimmen.
Ja.
Ich weiß heute, dass die eine Funktion haben.
Mhm.
Und ich weiß, welche Funktion sie haben. Die wollen nämlich eigentlich uns nur bewahren vor Gefahr.
Mhm.
Es ist halt einfach
Schutzmechanismus.
Eine tückische Funktion unseres Gehirns. Also wir fliegen zum Mars und zum Mond und wir entwickeln innerhalb von Wochen einen Impfstoff gegen ein Virus. Und,
ja.
Aber unser Gehirn funktioniert noch immer wie vor 300.000 mhm. Jahren.
Mhm. Ja.
Und habe ich auch schon gehört von dir in einem Podcast, Veränderung ist für das Gehirn unglaublich schwierig, mhm. weil es Gefahr bedeuten könnte.
Ja, ja.
Und deswegen sagt das Gehirn oder das Ego oder man kann es nennen, wie man mag, immer zuallererst, nee. Also Veränderung, das ja. ist ja aber jetzt nicht so angesagt.
Mhm.
Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann kann man mit sich selber, finde ich, auch ein bisschen leichter und spielerischer mhm. umgehen. Und das war bei mir auch nochmal letztes Jahr ein Prozess und auch bis, ehrlich gesagt, bis vor ein paar Wochen, weil ich immer dachte, das höre ich von vielen Menschen, die in unserem Beruf arbeiten, also im Coaching oder im Mentoring, ich bin noch nicht so weit. Nein, mhm. ich muss noch die und die Ausbildung machen und
ja.
nein, das ist noch zu früh
ja.
und nein, ich warte lieber noch und so. Und dann war in meiner Ausbildungsgruppe eine junge Frau aus Hessen und die versprühte, war dein Alter,
mhm.
und die war so, die hatte all das nicht, sondern die saß da und strahlte so aus innen heraus und sagte, also ich merke hier, ich kann das total gut. Und ich dachte, ich mache das jetzt einfach, ist doch scheißegal. Ich kann ja auch Fehler machen.
Yeah.
Und ich kann ja auch, ich muss ja nicht von Anfang an sofort irgendwie, ich lerne ja auch, also learning by doing.
Mhm.
Und dann dachte ich so, Gott, sie hat so recht.
Ja, ja.
Und dann habe ich mich nochmal bei meiner Ausbilderin zurückversichert, bei ja. der Verena, weil die ja sehr gut einschätzen kann, auch was ich wiederum kann. Mhm. Und die hat gesagt, Halleluja, fang endlich an, du bist ja. schon längst so weit.
Mhm.
Und genau, da
und
bin
das
ich jetzt.
Ist natürlich auch zurückführend dann auch auf das Vertrauen in sich selbst. Aber auch, wo du gerade vorhin angesprochen hast, man hat alle diese Stimmen, dieses Nee und du kannst es nicht, du brauchst das. Wenn wir diese Glaubenssätze bereits haben und dann aber vielleicht noch in einem Umfeld sind, das nicht unbedingt positiv ist und Leute auch, die eigentlich selbst gern weiterkommen, aber einfach neidisch sind, dass du die Eier hast, sag ich mal, nach draußen zu gehen und das durchzusetzen, bringt natürlich auch diese Negativität auf und das gibt natürlich nochmal Gas ins Feuer, indem man selbst schon diese Selbstzweifel hat und man hört dann noch, ah, jetzt hat aber die Tante Ursula gesagt, dass ich das vielleicht nicht machen sollte. Ich habe auch schon meine Zweifel gehabt, jetzt mache ich es nicht, weil ich glaube, es ist einfach keine gute Idee. Dass man aber mit anderen Menschen spricht, die gewisse Dinge schon erlebt haben in dem Bereich, also für alle die immer ja an sich zweifeln und auch so das Gefühl haben, sie stecken irgendwie fest und haben ein Umfeld, was einem auch immer wieder sagt, du kannst es nicht, mach's nicht, dann würde ich auf jeden Fall die Menschen auch in Frage stellen, die man um sich herum hat, auch wenn das hart klingt, aber viele haben einfach auch Angst vor Ablehnung von anderen Menschen in ihrem Umfeld. Man möchte niemanden enttäuschen. Am Ende des Tages enttäuscht man aber nur sich selbst, wenn man nicht durchgezogen hat, was man durchziehen wollte. Und ich habe da auch viele Jahre mit gekämpft, weil ich natürlich immer gehört habe, dass jeder möchte nach Hollywood. Warum sollte es mit dir funktionieren? Und dann dachte ich mir aber, ich kann mir das jetzt noch 10 Jahre anhören und die Zeit verstreicht und ich bin immer noch unglücklich, weil ich es immer noch nicht durchgezogen habe. Und wenn ich scheitere, damit kann ich jetzt leben. Das war aber dann auch so, wie du sagst, es kommt dann nochmal zurück und dann wird es noch schlimmer. Und dieser Druck, der sich da aufbaut, eher dann dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, Schluss jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Komme, was wolle, und wenn ich scheitere und ich muss zurück nach Deutschland und muss meinen 9-to-5-Job machen, dann ist es so, aber ich habe ein relaxteres Gefühl und ich weiß, ich habe es gemacht.
Also da sprichst du was super, super, super Wichtiges an, und in das Horn blase ich gleich gerne mit, weil wir dürfen uns von Menschen verabschieden. Mhm. Wir dürfen weggehen von Menschen, die uns nicht gut tun. Es ist scheißegal, ob wir mit denen seit 20 Jahren befreundet sind. Das ist nicht immer leicht. Es ist auch nicht leicht bei Familienmitgliedern, aber man darf auch von Familienmitgliedern weggehen.
Ja.
Die Frage ist immer, und das ist natürlich alles, ich glaube, das sage ich jetzt einfach mal so pauschal gültig für alle Aussagen, die ich noch treffe, es ist immer ein Prozess. Und man muss auch bereit sein für Entscheidungen und sich so in alle mitnehmen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ordentlich aussortiert in den letzten Jahren. Interessanterweise sind viele Menschen auch von ganz alleine verschwunden. Mhm. Also ich glaube, es gibt so eine, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, von einem amerikanischen Psychiater und Psychologen, der hieß David R. Hawkins, der lebt nicht mehr. Und der hat die menschlichen Emotionen Frequenzen zugeordnet.
Mhm.
Also praktisch, wir schwingen, wenn wir in einem bestimmten Gefühl sind, auf einer bestimmten Frequenz, was total sinnvoll ist, weil dieser Körper besteht aus Teilchen.
Mhm.
So, wir sind halt eigentlich streng genommen ja nur Energie.
Ganz genau.
Und ich habe gemerkt, und interessant ist, also jetzt ohne, das sind 17 Bewusstseinsebenen, kann man mal googeln, also 17 Bewusstseinsebenen von David R. Hawkins. Und die niedrigsten Emotionen, auf denen man schwingen kann, frequenziell, sind Schuld und Scham.
Mhm, ja.
Und dann kommt Trauer, Wut, Ohnmacht, und dann geht es halt so Step by Step. So.
Genau.
Und als ich anfing, in meinem Prozess ganz automatisch meine Frequenz zu erhöhen, habe ich gewisse Menschen einfach abgestoßen. Also ich kann mir das gar nicht anders erklären und ich finde es auch total logisch. Es passte einfach nicht mehr. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht so bleiben muss.
Mhm.
Das kann auch wieder anders werden. Muss aber nicht. Es kann auch für immer vorbei sein.
Mhm.
Quintessenz, es ist total okay. Es ist so oder so ist es okay.
Ja.
Weil man darf sich immer wieder bewusst machen, dass das eigene Wohlbefinden auch dem Wohlbefinden des anderen gegenüber mindestens gleichwertig ist. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass es auch Freundinnen gab, mit denen ich einen Abend verbracht habe. Und ich war danach so leer.
Mhm. Ja, so, kenne ich. Ja.
So erschöpft und so. Ich fühlte mich einfach weniger, als hätte man mich angesaugt.
Ja,
und die schrieben mir aber dann, Mann, das war so toll mit dir und kann man dich nicht auf Rezept bekommen und so. Und ich dachte, echt, weil mir geht es überhaupt nicht besser. Ich fühle mich irgendwie überhaupt
das
nicht
gut. Das sind die sogenannten Energy Vampires.
Genau. So Energy Sucker. Und ich wähle heute schon sehr, sehr gut, mit wem ich meine Zeit verbringe.
Mhm.
Und das ist okay.
Ja.
Deswegen bin ich kein Arsch oder bin total egoistisch und roll über andere Menschen drüber. Aber es ist meine Entscheidung, mit wem ich meine Zeit verbringe.
Mhm.
Und ich finde, das darf man sich immer, immer wieder bewusst machen. Und wenn du gerade sagst, auch in dem Coaching-Bereich, in dem du arbeitest, man darf nie vergessen, und das ist eine Erkenntnis auch, dass die Psychologie weiß das schon sehr, sehr lange, egal, was ein Mensch dir zu deinem Werdegang glaubt, sagen zu müssen, es ist immer eine Projektion seiner Erfahrungen.
Mhm.
Das hat nichts mit dir zu tun.
Ja.
Sondern jemand, der zu dir sagt, nee, mach das lieber nicht, der hat Angst, es zu machen.
Ganz
und
genau.
Er würde es lieber nicht
machen.
Und ich verbringe heute die meiste Zeit damit. Und ich habe auch gelernt, einfach mal nur zuzuhören und nicht gleich zu allem eine Meinung zu haben.
Ja.
Sondern einfach mal so
eine Perspektive auch zu bekommen.
Mhm. Genau.
Ja.
Und einfach den Raum aufzumachen und den anderen auch so sein zu lassen, wie er ist.
Mhm.
Und ihn nicht sofort zu bewerten oder ihm meine Meinung aufs Auge zu drücken.
Ja.
Und danach darf man, finde ich, ruhig wählen, auch was Freunde angeht und Partner sowieso. Also,
ja.
Genau.
Mega spannend. Wie kann man sich das bei dir vorstellen mit dem Coaching? Also, was für Menschen kommen zu dir? Muss es so sein, dass jemand komplett traumatisiert ist, ängstlich ist? Oder sind es auch Menschen, die offenbar gar kein Problem haben, aber irgendwie Blockaden oder ich nenne es mal Blockaden, aber einfach in manchen Bereichen im Leben nicht weiterkommen? So wie du schön gesagt hast, im Job lief es immer easy peasy, aber privat war es dann nicht so prickelnd. Wie kann ich mir das vorstellen? Wen nimmst du auf bei dir im Coaching?
Also im Grunde genommen jeden, außer natürlich Menschen, die jetzt nach der ICD-10, das wäre jetzt aber, ich glaube auch nicht, dass Menschen, die unter, sage ich jetzt mal, also ICD-10 ist eine von der Weltgesundheitsorganisation, praktisch ein Cluster, nach dem wirklich Persönlichkeitsstörungen auch unterteilt werden, also Bipolarität oder Schizophrenie oder etc. oder auch Sucht.
Also wirklich adressierte Krankheiten, das sind jetzt die Sachen, die wahrscheinlich eher weniger behandelt werden, weil das halt eine ganz andere Richtung
genau,
also, dann.
Genau, also da sind wir im Bereich der Psychiatrie und das wird in der Regel auch sowas wird medikamentös behandelt und sowas mache ich selbstverständlich nicht. Also traumasensibel bedeutet im Grunde genommen, wie du gerade schon gesagt hast, dass häufig Menschen sehr viel ausprobiert haben schon, vielleicht auch schon in einer Gesprächstherapie waren oder in einer Verhaltenstherapie. Viele machen Yoga, viele meditieren und trotzdem diesen Missing Link nicht kriegen. Irgendetwas fehlt. Und solchen Menschen versuche ich mit einer sehr sensiblen und vorsichtigen und sanften Forschungsreise sie auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen und mal herauszufinden, ob es vielleicht im Nervensystem noch alte Spuren gibt, die Traumafolgestörungen sein könnten, sogenannte. Und man weiß heute, vielleicht das kurz als Erklärung, weil das ist wichtig, und das ist auch eine meiner absoluten Missionarsarbeiten, weil ich nicht müde werde, das zu erklären, weil es so wichtig ist und der ganzen Welt so viele Antworten liefert. Allgemeingültig denkt man sofort, wenn man das Wort Trauma hört oder Traumatisierung, denkt man an schwerer Unfall, Krieg, Gewalt, Vergewaltigung. So. Die Psychotraumatologie weiß aber mittlerweile, ist aber eine sehr junge Wissenschaft von 20 oder 30 Jahren, was nicht viel ist in der Medizin. Die Psychotraumatologie weiß aber mittlerweile, dass es frühkindlich, also vor allem in den Jahren 0 bis 3, und es gibt sogar, das weiß man auch, pränatale Traumatisierungen, die noch im Mutterleib stattfinden, dass es viel subtilere Dinge sein können und auch viel kleinere Dinge, die zu Traumafolgestörungen dann im Erwachsenenalter führen können. Also ein Beispiel: Nussschale, also mini zusammengefasst. Wen das interessiert, der googelt mal die sogenannte Polyvagaltheorie. Ein Säugling, der ein paar Wochen alt ist, der nachts aufwacht, weil er Hunger hat und nach seiner Mutter schreit. Und diese Mutter kommt aber nicht, weil sie ein schlaues Buch gelesen hat, in dem steht, oder weil die Großmutter ihr gesagt hat, nein, du musst das Kind schreien lassen, der schläft schon wieder ein und sonst geht das die nächsten 3 Jahre so, du wirst sehen, sonst lernen die das nicht, du musst die schreien lassen. Allein dieser Vorfall kann, wenn er regelmäßig stattfindet, zu Traumafolgestörungen führen, die im Erwachsenenalter immer noch ordentlich Wumms haben. Weil, und das kurz erklärt, der Zustand des Hungers ist für einen Säugling ein lebensbedrohlicher Zustand. Und wir sind halt einfach leider keine Pferde, die nach 20 Minuten schon aufstehen und nach ein paar Tagen zumindest mal theoretisch flüchten können. Also es ist ja das Fight, Flight or Freeze. Und der erste Schritt, den der Säugling versucht, oder was wir Menschen dann versuchen, ist, Verbindung herzustellen zur Mutter. Das heißt, das Kind schreit nach der Mutter, die Mutter kommt aber nicht. Und im Nervensystem entsteht ein Wahnsinnsstress. Also der komplette Prozess von Ausschüttung an großen Stresshormonen ist bereits in vollem Gange. Und es ist niemand da, der das Kind reguliert, weil die Mutter ja nicht kommt. Denn sie hat ja dieses Buch gelesen, was man ihr nicht vorwerft. Es geht nie um Schuldzuweisung. Ja. Jede Mutter macht es so gut, wie sie kann. Und für das System des Kindes oder für das System von uns Menschen ist es ein lebensbedrohlicher Zustand, der, wenn er regelmäßig passiert, im Nervensystem abgespeichert werden kann. Und es kann sich in verschiedensten Formen im Erwachsenenalter, kann sich das spiegeln. Und das sind so Recherche oder das sind so psychoedukative Ansätze, die häufig vergessen werden oder nicht in Betracht gezogen werden, weil es einfach schlicht viele noch nicht wissen, weil diese Wissenschaft auch so jung ist. Und das ist im Grunde genommen der Schwerpunkt meiner Arbeit. Also, dass ich da hinschaue, wo vielleicht noch niemand hingeschaut hat. Das ist viel Psychoedukation, auch viel den Menschen zu erklären, wie funktioniert unser System, wie funktioniert unser Gehirn, ohne sie jetzt, ich bin kein Neurowissenschaftler, ich habe auch keine Medizin studiert, aber ihnen mal ungefähr zu erklären, was ist der Vagusnerv, was ist der Sympathikus und der Parasympathikus, das sind die beiden Arme des Vagusnerves, da geht es einmal um Aktion, das ist der Zustand der Übererregung, wo Stresshormone ausgeschüttet werden, Adrenalin, Cortisol, und das ist super wichtig, weil dadurch kommen wir in Aktion, das treibt dich auch an in deiner Arbeit, der Parasympathikus ist sein Gegenspieler, der ist zuständig für Regeneration, für Verdauung, für Erholung, und je mehr wir es schaffen, in einer gesunden Balance, das nennt sich das Window of Tolerance, das sogenannte Stresstoleranzfenster, je mehr wir es schaffen, erstmal das zu verstehen, was es ist und Tools zu finden, weil meistens laufen wir alle im Sympathikus und vergessen den Parasympathikus, je mehr wir es schaffen, in einer guten Balance zu sein zwischen Parasympathikus und Sympathikus, umso zufriedener sind wir, umso klarere Entscheidungen können wir treffen, umso besser sind wir stressreguliert und umso mehr können wir das Leben kreieren, das wir uns wünschen.
Oh ja, absolut.
Genau, also das ist jetzt mal so die Zusammenfassung. Ja. Ich glaube,
Das macht es auch total schlüssig, dass Menschen ja auch vor gewissen Dingen immer weglaufen oder versuchen, immer alles auf die lange Bank zu schieben, die unangenehmen Dinge, mit denen man auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, die immer schieben und die Probleme werden immer größer. Man schiebt es immer nur beiseite und auf einmal kommt es wie eine große Bombe auf einen zu und man hat das Gefühl, man kann es gar nicht mehr handeln. Und da sieht man wieder, wie wichtig es auch ist, so klein diese Probleme auch zu sein scheinen, man muss dran arbeiten oder es kommt einfach doppelt geballt wieder zurück. Und gerade in dieser Thematik, natürlich im Mutterleib, man hat keine Erinnerung als Erwachsener, wenn man weiß nicht, was passiert ist. Aber ein Beispiel von meiner besten Freundin, die schwanger war, ich glaube so im 6. Monat, und ihr Mann hatte ein geplatztes Aneurysma und hat sofort das Bewusstsein verloren, war im Koma. Diesen Stress, den sie ausgeschüttet hat, hat sich aufs Kind übertragen. Und es gab ganz oft das Thema auch, warum, als das Kind dann auf der Welt war, warum weint es so viel? Und es gab keine Anzeichen dafür. Und sie ist dann auch zu jemand gegangen, allerdings zu einer Nicht-Heilpraktikerin, Osteopathin, die auch an solchen Themen gearbeitet hat. Aber natürlich, wenn du dann im Erwachsenenalter bist und das auch wirklich adressieren kannst und mit so einem Thema zu einem Trauma-Experten gehen kannst, dann ist es natürlich noch viel wertvoller, weil du dann aktiv mit deinem Bewusstsein arbeiten kannst an dem Problem.
Ja. Genau. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dazu zu sagen, es ist tatsächlich gar nicht unbedingt vonnöten, sich an Inhalte erinnern zu können oder zu müssen. Man muss sich nicht, weil du ja gerade gesagt hast, zu Recht, man kann sich natürlich auch an vieles nicht erinnern, aber der Körper speichert jede Erinnerung ab. Aber man muss es nicht en Detail inhaltlich unbedingt alles rekonstruieren, weil ich häufig auch die Erfahrung mache, dass Menschen, die den Verdacht haben, dass vielleicht bei ihnen noch im Nervensystem Trauma wirken könnte und die dann unbedingt alles wissen wollen oder die Angst haben, dass was ganz Schlimmes mit den Eltern vorgefallen ist und sie haben das verdrängt und dann haben sie Angst. Das ist alles gar nicht notwendig, sondern im Grunde genommen ist es auch eine Arbeit in der Gegenwart. Mhm. Also es geht nicht darum, in traumasensibler Arbeit, jetzt konfrontieren wir dich mal mit deinem Trauma und dann stehst du das alles nochmal durch und so, weil solche Methoden gibt es auch und da halte ich überhaupt nichts von. Sondern es geht im Grunde genommen darum, in der Gegenwart mit dem zu arbeiten, was ist, und zwar sehr, sehr sanft und ein Gefühl, also dem Klienten im Grunde genommen den Raum aufzumachen, sich sicher zu fühlen. Das ist bei vielen schon mal total wichtig, ihm das Gefühl zu geben, du bist willkommen mit allem, was du mitbringst. Auch mit den Dingen, für die du dich vielleicht schämst oder für die du dich schuldig fühlst oder wo du das Gefühl hast, da bist du ein Versager. Du bist hier mit allen willkommen. Und ihn für nichts zu bewerten oder zu verurteilen. Und dann passiert nämlich was ganz Wunderbares. Ich glaube nämlich, dass wir Menschen, auch in der Arbeit, die du machst, wir haben alle Antworten auf die Fragen unseres Lebens sowieso schon in uns.
Ja.
Und je sicherer und akzeptierter wir uns fühlen, und deswegen glaube ich auch nicht, dass man, also ich finde es Coaching und auch Therapiearbeit deswegen so wichtig, weil häufig doch ein neutrales Gegenüber ein unglaublich wichtiger Spiegel ist, ohne viel dafür zu tun übrigens manchmal, aber sich einfach sicher und angenommen zu fühlen, und dann kommen die Antworten, die wir in uns haben, von ganz allein raus. Und das ist Best Case.
Ja. Und die Menschen, die immer am Beurteilen sind, haben einfach nur selbst diese Unsicherheit. Und deswegen hat man ja auch oft Angst, sich zu äußern mit seinen Träumen, Wünschen, weil man auch Angst hat, was könnte die andere Person jetzt denken. Das ist ein toller Aspekt. Ich habe damals einen Lehrer gehabt, der immer gesagt hat, hab keine Angst zu sagen, was du denkst in diesem Moment. Wir sind hier an einem neutralen Platz und egal, was du glaubst zu sagen, es ist alles willkommen und dann können wir damit arbeiten. Und das war für mich damals total so, oh, okay. Das war so ganz neu und man war trotzdem noch gehemmt, sich zu äußern, aber mit der Zeit hat man dieses Vertrauen auch bekommen von den Schülern, vom Lehrer, und hat sich mehr geöffnet. Und das finde ich eine wunderbare Sache.
Guter Mann.
Guter Mann. Muss ich mal schauen, ob es den noch gibt. Der war damals schon so alt. Aber da hast du wirklich gemerkt, welche Weisheit dieser Mann hatte und von welchem Standpunkt er kam. Super schön. Ja. Ich finde das Thema mega spannend. Und ich glaube, ich bin da nicht alleine. Ich glaube, dass hier ganz viele Zuhörerinnen gerade dabei sind und vielleicht selbst nicht wissen oder können nicht wirklich adressieren, wo ihre Problematiken herkommen. Und da möchte ich euch auf jeden Fall einladen, unbedingt mal bei der Kathi vorbeizuschauen. Nicht nur auf ihrem Podcast, aber auch auf ihrem Social Media. Ich werde, wie gesagt, alles verlinken. Ich könnte noch Stunden mit dir quatschen. Ich finde es mega spannend und ich finde, dass du eine ganz tolle Persönlichkeit bist, eine super positive Ausstrahlung hast. Und das werdet ihr natürlich über dem Bildschirm noch besser sehen. Also für alle, die nur den Podcast hören, vielleicht habt ihr auch noch die Zeit, euch das YouTube-Video anzuschauen. Und hast du denn ein abschließendes Wort für alle Zuhörerinnen da draußen?
Ohne jetzt eine lange Ansprache zu halten.
Ich habe Zeit.
Ihr seid genauso okay und richtig, wie ihr seid. Alles, was ihr fühlt, ist okay. Und seid mutig und seid neugierig, und gerade wenn ihr immer wieder an dieselben Themen kommt, egal ob beruflich oder finanziell oder privat, wenn euch immer wieder die gleichen Dinge passieren, in Anführungsstrichen, dann lohnt es sich einfach, sich neugierig auf die Forschungsreise zu sich selbst zu machen, denn es hat mit uns zu tun, wenn das passiert. Und das ist das Tolle, denn das bedeutet, auch wir können es verändern.
Ja.
Wir sind keine Opfer der Situation mehr. Wir waren das vielleicht mal, als wir sehr, sehr klein waren, aber heute sind wir das nicht mehr. Und ich bin ein großer Fan des Wortes Selbstermächtigung. Weil in dem Moment, wo man sich selber begreift und erkennt und anerkennt mit allem, was man ist, dann kommt man in den Zustand der Selbstermächtigung und dann bist du der Chef in deinem eigenen Leben und kein anderer mehr. Und das ist ganz toll. Das ist eine Arbeit, die sich sehr lohnt und da möchte ich jede Frau und vielleicht auch jeden Mann, der jetzt dazu hört, echt ermutigen, das zu machen, diesen Weg zu gehen.
Super, absolut. Ja, kann ich einfach nur zu 100% bestätigen. Wenn Verantwortung abgeben ist zwar einfach, aber bringt einem am Ende des Tages auch nichts. Und es fällt einem natürlich immer einfach, den Finger auf andere zu zeigen. Aber wenn das dann der Grund ist, warum man selbst nicht glücklich sein kann, ist das natürlich mega schade. Deswegen vielen Dank für dein Schlusswort. Und wie gesagt, für alle, die noch nicht auf Katis Podcast waren, Bayern oder Happiness ist ihr Handle. Findet man dich auf Spotify und iTunes?
Ja.
Super.
Podcast.
Perfekt. Genau. Wie gesagt, ich verlinke alles und ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Es war super schön und es war mir echt eine Ehre, dass du bei mir auf meinem Podcast vorbeigeschaut hast.
Ich danke dir auch sehr. Ich freue mich auch sehr. Danke, dass du mich eingeladen hast und vielleicht wiederholen wir das ja
mal. Super gerne, da sage ich nicht nein.
We reveal the diamond.
Exactly, that's what we do. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, Kathi. Pass auf dich auf. Und
das mache ich. Weiterhin. Grüße aus dem Kleiderschrank.
Yes, I love it. It's so fashion.
Gruß nach L.A. Bye bye.
Danke dir, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Und das war's auch schon mit dieser Folge von Reveal the Diamond Podcast. Wir hoffen, du wurdest motiviert, inspiriert und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Unterstütze uns gerne mit einer Review und einer 5-Sterne-Bewertung, damit wir noch mehr Frauenpower veröffentlichen können. Bis zum nächsten Mal!